Klingende Zeitgeschichte im Ohr. Ein Podcast der MDW, Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien.
Kapitel 2: Die Akademisierung der Schönbergschule. Zweiter Teil: Ein Orden gefährlicher, wildäugiger Mönche. Zur Geisteshaltung der zweiten Wiener Schule. Nicht alle Zeitgenossen und Zeitgenossinnen waren davon begeistert, wie Arnold Schönberg sein
Apostelamt des Jugendführers
ausübte. Manfred Permoser schreibt über Ernst Krenek und den Schönberg-Kreis:
Zu einem ersten indirekten Kontakt von Ernst Krenek mit Schönberg und seinem Kreis kam es im Rahmen des Besuchs einer Veranstaltung von dessen Verein für musikalische Privataufführungen im Winter 1920-21. Das dabei erlebte dogmatische Gebaren und die unbedingte Loyalität der Gruppe untereinander und gegenüber ihrem Meister ließen jedoch den Individualisten Krenek eine ambivalente Haltung einnehmen, zwischen skeptischer Distanz und Faszination. Mit Amüsement und Ironie verfolgte er das Treiben rund um Schönberg, wenn er dessen Schüler als
Ausgestoßene
aus dieser Welt bezeichnet, die
das Leben eines fanatischen, militanten Ordens gefährlicher, wildäugiger Mönche lebten, aber auch die ganze faszinierende Macht ausübten, die von derartigen Gruppen ausgeht.
Vom Auftreten Schönbergs zeigt er sich enttäuscht. Nichtsdestoweniger wird Krenek nun die atonalen Schlüsselwerke Schönbergs gründlich studieren.
In einem Zeitungsbericht aus dem Jahr 1934 zeigt sich die vormals
ambivalente Haltung des Individualisten Krenek
Schönberg und seinem Kreis gegenüber als durchaus hingebungsvoll.
Es gibt keinen lebenden Musiker, der nicht eine in welcher Art immer erregende Begegnung mit der Erscheinung Schönberg gehabt und von ihm nicht irgendeine Deklination empfangen hätte. Leugner solcher Tatsachen pflegen sich meist durch die Heftigkeit ihres Leugnens zu verraten. Wer dem Ärgernis nicht gewachsen ist, versucht Schönberg als hieratischen Monomanen zu verspotten und übt seine Kritik an dem Fanatismus, an der bonierten Unduldsamkeit und willenlosen Hingegebenheit seiner Jüngerschaft. Es ist weder möglich noch nötig, solche Vorwürfe zu entkräften. Denn von allen diesen Zügen ist in der Tat etwas vorhanden, und das liegt eben an der faktischen Prophetenhaftigkeit der Erscheinung Schönbergs.
1984, in seinem Essay »Freiheit und Verantwortung«, resümiert der Komponist Ernst Krenek schließlich:
»Wer dem engeren Kreis um Schönberg und seine Jünger nicht von vornherein angehörte, hat es gewiss nicht leicht, der wahren Gestalt habhaft zu werden, die sich in den Werken dieser Männer manifestierten. Besonders die Nervosität, die eine zur Mode gewordene soziologische Betrachtungsweise der Kunst in vielen Künstlern hervorrief, verstellte den Einblick in die rein innermusikalischen Prozesse, die in den Arbeiten jenes Kreises an die Oberfläche drängten. Natürlich garantiert nicht etwa das allgemein auffallende Faktum der Schwerverständlichkeit einer künstlerischen Leistung jenen höheren geistigen Wert. Der Überwindung eines solchen, früher stark verbreiteten Snobismus galt auf die praktisch-soziologischen Überlegungen gegründete Opposition gegen das Esoterische. Ebenso gewiss ist aber, dass sie ihn auch nicht in Frage stellen kann. Und eben die Erkenntnis, dass der wahre Wert des Kunstwerkes in einer Region beheimatet ist, die von den im Wesentlichen quantitativen Fragen der Verständlichkeit gar nicht berührt wird, garantiert die Würde der Kunst in der moralischen Sphäre. Freiheit und Verantwortung wiederum sind die Kardinalachsen eines christlichen Zustandes, in dem das Abendland zu leben verpflichtet ist, seitdem es einer geoffenbarten Religion teilhaft geworden ist.
Über den Verein für musikalische Privataufführungen, in dem Krenek Arnold Schönberg und seinem Kreis zum ersten Mal begegnet ist, schreibt Alban Berg:
Der im November 1918 von Arnold Schönberg gegründete Verein bezweckt, Künstlern und Kunstfreunden eine wirkliche und genaue Kenntnis moderner Musik zu verschaffen. Es ist keineswegs Aufgabe des Vereines, Propaganda für irgendeine Richtung zu machen oder den aufgeführten Autoren zu nützen, sondern bloß, seinen Mitgliedern dadurch zu dienen, dass anstelle der bisherigen unklaren und problematischen Verhältnisse zur modernen Musik Klarheit trete.
Folgende Grundsätze sind dabei maßgeblich.
Erstens, bei der Wahl der zur Aufführung gelangenden Werke wird keine Stilart bevorzugt. Von Mahler und Strauss bis zu den Jüngsten soll die gesamte moderne Musik, und zwar alles, was Namen oder Physiognomie und Charakter hat, dargebracht werden. Zweitens, die Einstudierung der Werke erfolgt mit einer im heutigen Konzertleben nicht zu findenden Sorgfalt und Gründlichkeit. Drittens, die Aufführung solcher Art einstudierten Werke erfolgt in den wöchentlichen Vereinsabenden, welche als Konzerte aufzufassen sind. Viertens, jedes Werk wird meist nicht einmal, sondern so oft in verschiedenen Konzerten gebracht, dass es verstanden werden kann, im Allgemeinen 2 bis 4 Mal. Fünftens, derselbe Zweck wird durch die Abhaltung einführender Besprechungen der aufgeführten Werke erreicht werden. Sechstens, die Aufführungen selbst sind dem korrumpierenden Einflusse der Öffentlichkeit entrückt. Die Mitglieder sollen hier nicht zur Beurteilung angeregt werden. Es wäre im Gegenteil erwünscht, sich vorschnelles Urteilen abzugewöhnen, um den Hauptzweck zu erreichen: Kenntnisnahme.
Um diesen Grundsätzen Rechnung zu tragen, sind die Aufführungen
in jeder Hinsicht nicht öffentlich. Gäste, Auswärtige ausgenommen, sind ausgeschlossen. Besprechungen der Aufführungen in Zeitungen sowie jede Reklame für Werke oder Personen unzulässig.
In diesem Sinne wird auch von jeder Art von Beifalls-, Missfalls- und Dankesbezeugungen abgesehen.
Der einzige Erfolg, den der Autor hier haben soll, ist der, der ihm der wichtigste sein müsste, sich verständlich machen zu können. Die Aufführenden sind vorerst solche, die sich dem Verein aus Interesse an der Sache zur Verfügung stellen. Durch strenge Auswahl wird jedes Virtuosentum ausgeschaltet, dem das aufzuführende Werk nicht Selbstzweck ist.
Der
Einblick in die rein innermusikalischen Prozesse.
Die Auffassung, dass
der Komponist der beste Interpret
sei und dass man
zurückgehen muss auf die Quelle und aus der Quelle das Allerbeste und Treueste, vor allen Dingen das Treueste, zu machen suchen muss.
Diese tragenden Aspekte der zweiten Wiener Schule zeichnen sich bereits im Vorwort ab, das Arnold Schönberg 1912 für seinen Pierrot Lunaire verfasst hat.
Im Übrigen sei über die Ausführung Folgendes gesagt. Niemals haben die Ausführenden hier die Aufgabe, aus dem Sinn der Worte die Stimmung und den Charakter der einzelnen Stücke zu gestalten, sondern stets lediglich aus der Musik. Soweit dem Autor die tonmalerische Darstellung der im Text gegebenen Vorgänge und Gefühle wichtig war, findet sie sich ohne dies in der Musik. Wo der Ausführende sie vermisst, verzichte er darauf, etwas zu geben, was der Autor nicht gewollt hat. Er würde hier nicht geben, sondern nehmen.
Auch in der zeitgenössischen Presse wird diese Art der folgsamen Treue, dem Werk gegenüber einerseits, dem Meister Schönberg gegenüber andererseits, hochgehalten.
Ganz wenige nur verstehen Schönberg ganz. Unerschütterlich ist ihr Glaube an ihren musikalischen Führer. Andere sehen mit verstehender Bewunderung in seine letzten Schöpfungen hinein, aber Ohr und Herz sind ihnen noch traditionell gebunden. Wo Fantasie und Ausdruck in der uns vertrauten Äußerungsart in Schönbergs späteren Werken sich bemerkbar machen, fühlen wir uns beglückt und froh der Stützen im schwankenden Glauben. Gegenüber einer wahrhaftigen Künstlergröße wie Schönberg hofft man, immer und immer wieder zum restlosen Glauben zu kommen. Schönbergs Kunst machte ihren Schöpfer selbst zum einsamsten unter den einsamen Künstlernaturen. Die Reinheit ihrer Gesinnung aber hat auch tausende Nichtversteher für sich gewonnen.
Die Hingabe und der restlose Glaube an Schönberg und seine Prinzipien haben mehrere Generationen beeinflusst. Der Musiktheoretiker Erwin Ratz und der Dirigent Hans Warowski haben diesen Glauben kultiviert und auch während ihrer Lehrtätigkeiten an der Staatsakademie für Musik und Darstellende Kunst nach 1945 praktiziert.
Das war Klingende Zeitgeschichte im Ohr, ein Podcast der MDW, Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien.